Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Das heutige Thema ist der sogenannte Präventivgewahrsam, auch Präventivhaft genannt. Geregelt ist dieser Freiheitsentzug im bayerischen PAG in den Artikeln 17 bis 20. An der Gewahrsamnahme gemäß PAG wurde und wird viel herumgedoktert. Manch einer erinnert sich vielleicht, dass in 2017 die sogenannte Unendlichkeitshaft eingeführt wurde. Sie konnte mit richterlicher Prüfung alle 3 Monate um weitere 3 Monate verlängert werden. Heribert Prantl schrieb in der SZ: In Bayern kann man künftig, ohne dass eine Straftat vorliegt, schon wegen drohender Gefahr unbefristet in Haft genommen werden. Und weiter, die richterliche Kontrolle ist sehr unzureichend. 2021 wurde diese Haft wieder verkürzt. Aktuell sind bis zu 2 Monate zulässig. Bei kurzzeitigen Einsätzen kann das sicherlich sinnvoll sein. Die Polizei kann beispielsweise einen Ehemann, der seine Frau bedroht, für 48 Stunden aus dem Verkehr ziehen. Aber die ganze Wucht des PAG trifft eben nicht, wie bei der Verschärfung argumentiert, Terroristen und andere Staatsgefährder, sondern Protestierende der letzten Generation. Mit 2 ExpertInnen werde ich heute darüber sprechen. Angelika Kasper von Amnesty International, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Professor Krajewski. Er lehrt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg öffentliches Recht und Völkerrecht. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und werde später das Interview einspielen. Frau Kasper, Amnesty hat in der Vergangenheit den Gewahrsam gemäß bayerischem PAG intensiv kritisiert. Was ist Ihre Funktion bei Amnesty? Wie lange sind Sie schon dabei und was motiviert Sie?
Ich bin schon sehr, sehr lange dabei, seit 1976, man wagt es ja kaum zu sagen. Ich habe zurzeit 2 Funktionen. Einmal bin ich Bezirkssprecherin des Bezirks München und Oberbayern und habe da koordinative und organisatorische Aufgaben. Und ich bin die Landeslobbybeauftragte für Bayern, weswegen mich der Präventivgewahrsam natürlich sehr interessiert. Das ist wirklich ein Thema von mir. Und wir haben auch zur Landtagswahl 2023 zum Polizeiaufgabengesetz gearbeitet, darunter zum Präventivgewahrsam und die Kandidierenden angeschrieben und gebeten, sich darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise ihnen auch unsere Position dargelegt.
Schauen wir uns das Thema Gewahrsamnahme und die letzte Generation nochmal genauer an. Allein im September 2023 saßen 30 AktivistInnen der letzten Generation nach Blockaden im Gefängnis. Die SZ schrieb, die letzte Generation, LG, will auf juristischem Wege die Präventivhaft von Klimaaktivisten beenden. Die LG hält dies für verfassungswidrig. Unterstützt wird die Organisation von Markus Krajewski, Juraprofessor an der Uni Erlangen-Nürnberg. 30 Tage Präventivgewahrsam, sagt er, sind immer unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. So gegen Menschen vorzugehen, die friedlich für verfassungsrechtlich gebotenen Klimaschutz protestieren, sei, Zitat, völlig absurd und mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Das ist übrigens der Professor Krajewski, mit dem ich später sprechen werde. Und dann rügt im März 2024 der UN-Sonderberichterstatter den Umgang mit der bayerischen Sicherheitsbehörden mit Klimaaktivisten. Wieder geht es um den Gewahrsam gemäß PAG. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann weist die Kritik des UN-Sonderberichterstatters Michael Forst am Umgang des Freistaats mit Umweltaktivisten als abwegig zurück. In Bayern werde die Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit geschützt, sagte der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk. Frau Kasper, wie bewertet Amnesty International diese bayerische Präventivhaft?
Die Grundlage für die Bewertung dieser Präventivhaftung ist für uns die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und wir beziehen uns da vor allen Dingen auf das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit, die beide in der allgemeinen Erklärung verankert sind. Und es gibt zwar kein explizites Recht auf Protest, das ist nicht verankert in der allgemeinen Erklärung, aber das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Versammlungsfreiheit führen ja direkt auf das Recht auf Protest zu und beinhalten es. Es ist auch in anderen verschiedenen Gesetzeswerken verankert, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Aber eine polizeiliche Ingewahrsamnahme muss für uns in erkennbarem Zusammenhang mit strafrechtlichen Vorwürfen stehen, insbesondere mit Blick auf hochrangige Rechtsgüter. Dazu kann eine dringende, konkrete Gefahr für Leib und Leben von anderen Personen zählen. Denn der Freiheitsentzug ist das schärfste Schwert, das wir haben. Und das ist bei einem friedlichen Protest natürlich nicht der Fall. Es besteht keine Gefahr für Leib und Leben für irgendjemand. Die Anwendung von Präventivgewahrsam gegenüber friedlich Demonstrierenden ist für uns in keinem Fall verhältnismäßig. Und der Protest, der stört und nervt, und das tut er ja vielleicht, wenn man im Stau steht, ist von der Versammlungsfreiheit eben auch gedeckt.
Sprechen wir nochmal über die Standards. Welche internationalen und deutschen Standards gelten für die Rechtmäßigkeit solcher Maßnahmen?
Also in Deutschland haben wir das Grundgesetz mit Artikel 5 und Artikel 8, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Und dann haben wir international den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Meinungsfreiheit und Recht auf friedliche Versammlung auch achtet, schützt und gewährleistet und seit 1976 weltweit gilt, für die Staaten, die ihn ratifiziert haben. Und ratifiziert heißt, es ist in nationales Recht eingebunden. 174 Staaten diesen Vertrag ratifiziert, von 193 Mitgliedern der UN. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, wie viele Staaten diese Rechte wirklich achten. Dann möchte ich auch noch die Europäische Menschenrechtskonvention erwähnen, die in Artikel 10 und 11 eben auch die Meinungsfreiheit und das Recht auf friedliche Versammlung gewährleisten.
Wenn wir mal auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen, welche Problemfelder sieht Amnesty in der aktuellen Anwendung dieser Präventivhaft in Bayern?
Also Menschen einzusperren, um sie davon abzuhalten, an Protesten teilzunehmen, ist nicht mit rechtsstaatlichen oder mit Menschenrechten vereinbar. Denn offensichtlich geht es nicht um Gefahrenabwehr, sondern um Abschreckung. Und das finden wir besorgniserregend. Das darf nicht die Antwort auf friedlichen Protest sein. Und die Abschreckung trifft nicht nur Leute, die vielleicht schon mal im Präventivgewahrsam waren, sondern auch die, die sich vielleicht zum ersten Mal überlegen, ob sie auf eine Demonstration gehen. Denn eventuell ins Gefängnis gehen zu müssen, das ist schon ein riesiges Hindernis für einen Protest, zumal wenn der Protest vielleicht auch zivilen Ungehorsam bedeutet.
Gleich spreche ich mit Professor Krajewski über die rechtliche Einordnung des bayerischen PAG in Bezug auf Gewahrsamnahme. Vorher ein kurzer Überblick, wie sich das bayerische PAG in den letzten Jahren entwickelt hat. Bis 1989 gab es maximal 2 Tage, also 48 Stunden Gewahrsam. 1989 waren schon 14 Tage. Von manchen Lex Wackersdorf genannt, denn die Demonstranten dort mussten ja gebändigt werden. Die wollten Mahnwachen zum Hiroshima-Gedenktag haben. Das ging ja gar nicht. 2017, dann waren es schon 3 Monate. Und die waren alle 3 Monate verlängerbar, also unendlich. Das war dann eine Maßnahme gegen Terrorverdächtige. Dagegen wurde mehrfach geklagt, aber bevor es ein Urteil gab, kam die nächste Änderung. 2021 waren es dann wieder 2 Monate, 2x4 Wochen. Damit bleibt Bayern das Bundesland mit dem schärfsten Polizeigesetz. Vor dieser Sendung habe ich mit Professor Krajewski über das bayerische PAG gesprochen. Herr Professor Krajewski, Sie sind seit 2010 Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Forschungsschwerpunkte von Ihnen liegen unter anderem im Wirtschaftsvölkerrecht und im internationalen Menschenrechtsschutz. In der Süddeutschen Zeitung werden Sie im Zusammenhang mit der letzten Generation mit den Worten zitiert: 30 Tage Präventivgewahrsam sind immer unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. So gegen Menschen vorzugehen, die friedlich für verfassungsrechtlich gebotenen Klimaschutz protestieren, sei völlig absurd und mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Genau auf diese Feststellungen werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber von vorne: Das bayerische PAG, Polizeiaufgabengesetz, wurde mit der Novelle 2017 um das Kriterium der drohenden Gefahr erweitert und zu aller Erstaunen die maximale Ausprägung ein unbegrenzter Gewahrsam ermöglicht. Unbegrenzt, weil in dieser Fassung des PAG eine Richterin den Gewahrsam alle 3 Monate um weitere 3 Monate verlängern konnte. Können Sie bitte erklären, was die kritischen Punkte in dieser Novelle waren? 2 habe ich jetzt schon angesprochen. Und Sie bewogen hat, zusammen mit Studenten der Friedrich-Alexander-Universität 2018 eine Klage einzureichen. Genauer gesagt eine Popularklage, das meint, Sie waren nicht persönlich betroffen, sondern handelten für die Allgemeinheit.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht fange ich mit der Popularklage an, weil das etwas ist, was nicht so besonders üblich ist, sag ich mal. Es war seinerzeit tatsächlich so, viele Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, dass ja es große politische Auseinandersetzungen um das PAG gab 2017. Da war tatsächlich sozusagen auch in den ersten Vorschlägen der bayerischen Staatsregierung gab es eine große Empörung. Und wir haben das auch unter den Studierenden gespürt. Das ist vielleicht, weiß nicht, ob das jedem so klar ist, aber Jurastudentinnen und Studenten studieren ja meistens, weil sie irgendwie an den Rechtsstaat glauben, weil sie schon der Auffassung sind, das wird alles funktionieren. Die Gerichte haben meistens recht. Manchmal muss man das ein bisschen korrigieren. Aber wir unterrichten Studentinnen und Studenten, die grundsätzlich der Meinung sind, der Rechtsstaat, das Recht, das funktioniert. Und da hat man zum ersten Mal gemerkt, so im 3., 4., 5. Semester, das waren Studierende, die gesagt haben, irgendwie da war so ein gewisses Störgefühl, dass sie gesagt haben, Mensch, über die Dinge, die wir in den Vorlesungen hören, dann hören wir immer von den Grundrechten auf der einen Seite, dass das so wichtig ist. Und plötzlich kommt da sowas her, drohende Gefahr, das ist völlig unbestimmt. Und dann sollen Leute für unendlich lange Zeit, ne, das ist natürlich besonders beeinträchtigend, dann eben da in Haft genommen werden, ohne dass sie im Zweifelsfall auch tatsächlich sie strafbar gemacht haben. Also das hat die Studentinnen und Studenten natürlich auch bewegt. Und wir haben dann, das waren eine Kollegin der Universität Würzburg und ein Kollege der Universität München, haben festgestellt, das geht allen so. Und wir haben dann eine gemeinsame Lehrveranstaltung gemacht. Das ist, glaube ich, gab es in Bayern noch nie, eine Lehrveranstaltung von 3 juristischen Fakultäten. Und haben uns mit den Studentinnen und Studenten hingesetzt und haben gesagt, wie seht ihr das denn? Lasst uns das mal analysieren auf der Basis dessen, was ihr so wisst. Und kamen dann eben zum Ergebnis, dass diese PAG-Novelle zu großen Teilen nach unserer Auffassung eben verfassungswidrig ist. Und dann kennt die bayerische Verfassung, anders als das Grundgesetz, muss man sagen, eben dieses besondere Instrument der Popularklage, das Sie ja gerade schon erläutert haben, wo man eben jedermann, jede Frau sagen kann, ich bin der Meinung, ein bayerisches Gesetz verstößt gegen die Grundrechte der bayerischen Verfassung und wendet sich damit an den Verfassungsgerichtshof. Und wir haben diese Klageschrift tatsächlich auch gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet. Es war für mich als Professor auch eine neue Erfahrung, dass man nicht sagen kann, ach, ich schreibe das schon und das wird schon alles stimmen, sondern die Studentinnen und Studenten haben sich Gedanken gemacht und man hat das wirklich sehr gemeinsam erarbeitet. Jetzt haben Sie 2 Punkte schon angesprochen. Vielleicht fange ich mit dem Präventivgewahrsam an, weil das war sozusagen das, was am fundamentalsten eben auch in der Diskussion war und auch viele wirklich beunruhigt hat. Der Präventivgewahrsam ist zunächst einmal, das muss man, glaube ich, auch festhalten, ein Instrument des Polizeirechts, der jedenfalls, wenn es sich um kürzere Zeit Räume handelt, ein absolut sinnvolles Instrument ist. Ja, die Polizei muss ja in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen eben reagieren können. Und es gibt eben natürlich Situationen, in denen eine Person unmittelbar Gefahr für andere ist. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der gewalttätige Partner, der steht vor dem Haus der Ex-Partnerin und droht. Und bevor man dann sagen kann, ja, jetzt müssen wir zu Gericht gehen und so weiter, kann man diese Person, ich sage immer so ein bisschen flapsig, mal für 24 Stunden, 48 Stunden oder meinetwegen auch ein paar Tage aus dem Verkehr ziehen. Das heißt also, das sind Extremsituationen, in denen dieses Instrument sinnvoll ist und auch schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt wird, überall in Deutschland auch. Und es ist auch in vielen anderen Staaten, da heißt es Verwaltungshaft. Und jetzt kam halt 2017 eben diese Novelle, die begründet wurde mit, wir müssen uns vor terroristischen Gefahren schützen. Also vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, das war ja sozusagen 2 Jahre, nachdem die große Welle von geflüchteten Personen aus Syrien kam. Es gab Diskussionen, das war sozusagen natürlich auch das Attentat vom Breitscheidplatz in Berlin stand. Und viele haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir da nicht tätig werden können. Das war die politische Diskussion. Und jetzt muss man sagen, dass wir jetzt ja auch gelernt haben in den letzten Jahren, es fehlt der Polizei überhaupt nicht an Handlungsmöglichkeiten oder Instrumenten und Maßnahmen, sondern es fehlt der Polizei an Koordination und an sozusagen auch an sonstigen Ressourcen. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass eben eine Präventivhaft, die über eine gewisse Zeit hinausgeht, also vor der Novelle waren das in Bayern 14 Tage, das war auch schon sehr, sehr lang, das war das Schärfste, was es in Deutschland damals gab. Und das ist dann eben signifikant ausgedehnt worden, zunächst, wie Sie richtig gesagt haben, auf jeweils immer 3 Monate und dann tatsächlich so eine gewisse Unendlichkeitshaft. Das hat man jetzt 2021 geändert. Sicherlich auch in dem Bewusstsein, dass das andere wohl Verfassung in jedem Fall verfassungswidrig ist und kann es jetzt eben auf 2x1 Monat beschränken. Aber man muss sehen, dass das wirklich, das ist sozusagen ein Freiheitsentzug für Menschen, die sich nichts sozusagen strafrechtlich haben zu Schulden kommen lassen. Ja, also ich betone das immer so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, in der aktuellen Diskussion geht uns auch so ein Verständnis dafür, was das eigentlich heißt, die Polizei entzieht Freiheit, das geht uns verloren. Der Freiheitsentzug ist im Rechtsstaat das schärfste Instrument, das der Staat gegenüber einer Person hat und sollte wirklich nur in den allergrößten Ausnahmefällen eingesetzt werden, nämlich dann, wenn sich eine Person wirklich strafbar gemacht hat, schwer strafbar gemacht hat. Wir sperren ja auch nicht jeden Ladendieb sofort ein. Wenn sich jemand schwer strafbar gemacht hat, dann ist eben die Strafhaft sozusagen die Reaktion des Rechtsstaats darauf. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Gedanken. Was wir ja gesehen haben, ist, dass dieses Instrument überhaupt nicht gegen Terroristen eingesetzt wurde, sondern gegen Klimaprotestierende. Und das war übrigens etwas, worauf wir und die Studierenden auch schon 2017 hingewiesen haben, 2018, dass zwar in der Gesetzesbegründung von Terroristen etwas steht, das aber völlig unklar ist und wir auch die Gefahr sehen, dass dieses Instrument anders eingesetzt wird. Und seinerzeit haben auch in den politischen Diskussionen die Staatsregierung immer gesagt, nein, nein, das wird nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Und jetzt haben wir gesehen, für wen das eingesetzt wurde und zum Teil ja auch wirklich dann die vollen 2 Monate. Ja, also Personen, die sich in den Straßenverkehr setzen, die eine Nötigung begehen, jedenfalls nach herrschender strafrechtlicher Sicht, sicherlich keine Freiheitsstrafe gegeben hätte, die werden jetzt für 2 Monate weggesperrt.
Ja, auf konkrete Zahlen kommen wir später noch. Die habe ich beim Amtsgericht in München abgefragt. Mir ist aufgefallen, dass sich die Ereignisse überschnitten haben. 2017 war die Novelle, 2018 gab es die Popularklage, 2021 gab es dann wiederum die Novelle und 2023 hat dann der Bayerische Verfassungsgerichtshof entschieden.
Ja.
Und er hat gesagt, aus seiner Sicht sind die Punkte erweitert in Gewahrsamnamsgründe und die verlängerte Höchstdauer konform mit der Bayerischen Verfassung. Ich denke, Sie haben sich das genau angeschaut.
Ja.
Wie sind Sie mit dem Urteil zufrieden? Wie bewerten Sie das?
Also wir sind mit diesem Urteil nicht zufrieden. Also was heißt zufrieden? Also wir halten dieses Urteil nicht für richtig. Wir halten daran fest, dass diese 2 Monate unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig sind. Das hat uns der Verfassungsgerichtshof danach übrigens auch gefragt. Ne? Also die haben das Urteil erlassen und dann gesagt, haltet ihr daran fest? Wir haben gesagt, natürlich halten wir daran fest. Wenn man in die Urteilsgründe hineinschaut, muss man auch sagen, der Verfassungsgerichtshof hatte sich damals überhaupt nicht mit der Praxis auseinandergesetzt. Also sozusagen diese ganzen Klimakleberhaftfälle, die waren damals gar nicht Gegenstand. Die werden wir jetzt nochmal neu auch vortragen, dass man da nochmal sieht, wie unverhältnismäßig dieses Instrument eben auch eingesetzt wurde oder eingesetzt wird. Und ja, auch ansonsten die Argumentation, die hat uns da tatsächlich überhaupt nicht überzeugt. Und deswegen werden wir das weiter verfolgen. Ich gehe jetzt an dieser Stelle nicht davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof sich nächstes Jahr eines völlig anderen besinnt und sagt, ja, jetzt sehen wir ein. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir als Klägerinnen und Kläger und auch die Studierenden, man muss dazu sagen, vielleicht ganz kurz, die Studierenden sind natürlich alle keine Studierenden mehr. Die 2018 Studierende waren, die sind inzwischen Gott sei Dank alle examiniert und auch schon im Beruf teilweise. Aber die Mitklägerinnen und Mitkläger, die haben auch gesagt, nein, natürlich halten wir daran fest.
Schauen wir mal auf die konkreten Zahlen. Ich habe beim Amtsgericht in München, wie gesagt, nachgefragt, mir die Zahlen von 22 bis 24 geben lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass in 2022 67 Gewahrsamnahmen waren, 67 bei 48 Personen, was sich daraus erklären lässt, dass Personen mehrfach in Gewahrsam genommen wurden. 2023 46 Gewahrsamnahmen bei 40 Personen. Und 2024 0, was ich aber darauf zurückführe, dass die letzte Generation ihr Vorgehen geändert hat. Was ich sehr gerne gewusst hätte, nämlich wie die Dauer verteilt ist, das konnten Sie mir nicht sagen, weil das hätte händisch ausgewertet werden müssen und das erschien Ihnen nicht zumutbar. Die anderen Zahlen hatten Sie. Wenn Sie die Zahlen jetzt kritisch betrachten, was sollte sich am PAG, am bayerischen PAG ändern? wenn man sich diese Zahlen anschaut und wie Sie schon ganz zu Recht erwähnt haben, ja sehr auffällt, auf wen das angewandt wird. Also es gab viel mehr in Gewahrsamnahmen im vierstelligen Bereich, aber alle anderen bezogen sich auf genau das, was Sie geschildert haben, Gewalttätigkeit, innerfamiliäre Gewalttätigkeit, betrunken etc., wo es um ein paar, zwei Tage vielleicht ging.
Ja, also ich glaube, was wir daran sehen, sehr klar ist, dass dieses Instrument Gewahrsamnahme, und ich glaube, das hat ja auch der Innenminister im Prinzip implizit gesagt, das Instrument ist politisch eingesetzt worden. Also das kann man, glaube ich, gar nicht anders sehen. Es ist ganz bewusst auch abschreckend eingesetzt worden. Auch das hat der Innenminister gesagt, wenn die Berliner Touristen, die Klimatouristen zu uns kommen in Bayern, wir sperren die ein. So ungefähr hat er das gesagt. Und das hat aus meiner Sicht nochmal sehr deutlich gemacht, dass hier wirklich ein Instrument der Gefahrenabwehr sozusagen, in dem es eigentlich darum gehen soll, eine Gefahr, wenn sie denn dann besteht, zu beenden, ganz bewusst so abschreckend eingesetzt wurde. Und das ist eigentlich genau nicht die Funktion des Polizeirechts. Die Funktion des Polizeirechts ist zu reagieren, wenn die Gefahr da ist, aber nicht eben sozusagen abschreckend zu wirken. Insofern ist das für mich ein klarer Fall einer politischen Benutzung, und dass die Zahlen jetzt zurückgegangen sind, das überrascht mich überhaupt nicht. Sie haben das ja schon begründet. Die letzte Generation hat andere Mittel jetzt, oder zum Teil hat sie jetzt erstmal sowieso eine Pause eingelegt, muss man auch verstehen. Also ich habe auch teilweise mit Leuten besprochen, das ist ja für die auch unglaublich körperlich und psychisch anstrengend gewesen, ne, da sich den Gefahren auszusetzen. Insofern wundert mich das gar nicht, dass da auch gesagt wird, wir machen da jetzt mal Schluss. Was sich am PAG ändern muss, also ich glaube, es ist völlig klar, dass die Frist verkürzt werden muss, und man sollte dann auch die Anlasstaten verändern, also dass man sagt, es geht wirklich nur, wenn es unmittelbar Gewalt gegen Personen oder meinetwegen auch, wenn klar nachweisbar ist, dass terroristische Gefahren vorliegen, dann kann man das meinetwegen so sehen. Aber im Moment ist es eben viel zu weit, weil, das haben wir ja gesehen bei der letzten Generation, letztlich es reicht, wenn jemand sagt, ich begehe eine Straftat, und es ist völlig egal, was das für eine ist. Also ich habe manchmal so auch so ein bisschen das Gefühl, das ist den Leuten gar nicht klar, was das bedeutet. Das rein theoretisch könnte die Polizei auf der Grundlage des aktuellen Rechts jemanden in Gewahrsam nehmen, der drogenabhängig ist, weil wir wissen, der wird morgen wieder in DM einsteigen und dort irgendwie, was weiß ich, Parfüm klauen, um es zu vertickern. Ja, weil ich weiß, er begeht eine Straftat, also sperre ich ihn ein. Das ist für mich unvorstellbar für einen Rechtsstaat, dass man letztlich sagt, jede Form von Straftat, die wahrscheinlich vielleicht möglicherweise begangen wird, führt dazu, dass ich die Person präventiv in ihrer Freiheit beschränken kann.
Ja, das finde ich wirklich schlimm. Ich habe mir vorgestellt, das würde in meinem Leben passieren, und jemand würde mich für, jetzt nicht für 48 Stunden, sondern für eine Woche oder für zwei Wochen einsperren, und ich müsste bei meiner Arbeit dann erklären, dass ich jetzt mal gleich Urlaub brauche und dann wahrscheinlich in Erklärungszwang geraten. Das kann natürlich mein Leben ganz massiv verändern, meine Karriere zerstören, meine Familie beeinträchtigen. Ist ein unwahrscheinlich gravierender Eingriff, der sich nicht nur auf eine Woche beschränkt, sondern weiter mein Leben ganz negativ beeinflusst. Ja, da gebe ich Ihnen recht.
Vielleicht darf ich noch einen Punkt erwähnen, weil das passt sehr gut zu der Tatsache, dass Sie gesagt haben, die wissen gar nicht so ganz genau, wie lange jetzt die jeweils im Einzelfall verhängt wurden. Das ist auch ein völlig intransparentes Verfahren. Das ist ja überhaupt kein normales Gerichtsverfahren, sozusagen öffentliche Anhörung. Ich meine, inzwischen gibt es Gott sei Dank die Verpflichtung, dass die Person einen Rechtsbeistand haben muss. Das ist auch zu Anfang nicht so gewesen. Ja, muss man sich vorstellen, die Leute haben also wirklich allein vorm Richter gestanden, und dann wurde gesagt, ja, die Polizei hat gesagt, der hat das und das gemacht, und dann sagt der Richter, ja gut, okay, dann wird das schon so sein. Aber es ist sozusagen nicht öffentlich, und vor allen Dingen, die Entscheidungen werden auch gar nicht veröffentlicht. Das heißt, wir, die wir uns juristisch damit beschäftigen, können gar nicht rauskriegen, wie die Gerichte das begründet haben oder was die Polizei vorgetragen hat, was der Betroffene vorgetragen hat. Also es ist ein ganz anderes Verfahren, als man es aus dem Strafverfahren kennt oder auch aus dem normalen Verwaltungsverfahren. Also jeder Platzverweis, wenn ich auf einer Demonstration bin und die Polizei sagt, die Demonstration ist beendet und ich gehe nicht schnell weg, kriege ich einen Platzverweis. Und wenn ich da sage, das war ungerecht, gehe ich damit zum Verwaltungsgericht, gibt ein öffentliches Verfahren, es gibt Akteneinsicht und so weiter und so weiter, und jeder kann das nachlesen. Das ist beim Präventivgewahrsam ist das nicht so.
Ja, das finde ich wirklich beunruhigend, weil die Auswirkungen so gravierend sind.
So ist es, ja.
Ich möchte noch mal auf den Zusammenhang Präventivgewahrsam und Aktivisten der letzten Generation zu sprechen kommen, weil es sich daran zeigt, wie unverhältnismäßig vorgegangen wird. Sie haben im Interview in der SZ im September 2023 gesagt, dass 30 Tage Präventivgewahrsam für Sie immer unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig sind oder seien. Können Sie das erläutern?
Also man muss als Jurist natürlich, man lernt eigentlich, dass man nie und nie immer sagen darf. Aber ich würde auch tatsächlich hier sagen, die Tatsache, dass der Richter von vornherein, das ist ja das Entscheidende, von vornherein sagen kann, 30 Tage und im Grunde genommen ist gar kein richtiges Verfahren gibt, dass man vielleicht mal nach 5, 6 Tagen nachfragt, hat sich denn da jetzt irgendwas geändert? Das ist, erscheint mir schon wirklich eine unverhältnismäßig lange Zeit. Da wird dann immer gesagt, na ja, jemand droht damit, dass er einen Weihnachtsmarkt angreift und der Weihnachtsmarkt dauert halt nur mal 4 Wochen. Also das sind für mich jetzt wirklich rechtsstaatlich kaum nachvollziehbare Argumentationen, weil so funktioniert es ja nicht. Kein Mensch sagt ja, ich bedrohe jetzt mal einen Weihnachtsmarkt. Ach, wenn der am 24. rum ist, dann bedrohe ich niemanden mehr. So funktioniert das ja nicht. Und deswegen glaube ich einfach, dass wenn man in die Realität schaut, wer zu behaupten, diese Person wird, das weiß ich sicher, muss der Richter ja sagen. Richter muss sicher sagen, ich weiß sicher, dass diese Person die nächsten 30 Tage lang gefährlich sein wird, gefährliche Straftaten begehen wird. Und es gibt keine andere Möglichkeit, das zu verhindern. Das halte ich wirklich für unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Dabei bleibe ich.
Der Sprecher des Amtsgerichts in München, der hat mir gegenüber argumentiert, die RichterInnen, die handeln sicherlich verhältnismäßig bei der Verhängung. Und es wäre dann zu der Situation jetzt auch bei dem Thema mehrfache Verhängung dazu gekommen, dass Betroffene dem Richter, der Richterin direkt gesagt haben, also sobald ich hier rauskomme, mache ich das wieder. Und das habe eben das ausgelöst, dass Menschen mehrfach in Gewahrsam genommen wurden und die Gewahrsamsdauern auch recht lang geworden sind.
Ja.
Überzeugt Sie das?
Nein. Also weil das ist natürlich genau das Problem. Da zeigt sich, das ist natürlich, sagen die, ich mache das wieder. Aber was sie ja wieder machen, ist, sie kündigen an, dass sie wieder eine verhältnismäßig geringe Straftat begehen würden, eine Nötigung. Und noch dazu ja eine Nötigung, die typischerweise von kurzer Dauer ist. Also selbst die nicht angekündigten Fälle der Klimakleberaktion waren von der Polizei typischerweise nach einer halben Stunde beseitigt. Ja? Also es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man sagt, selbst wenn man sagt, ja okay, wir wissen, von dieser Person wird wieder eine Gefahr ausgehen, weil sie ankündigt, wieder eine Straftat zu begehen, muss man doch fragen, wie schwerwiegend ist die Straftat und wie stark wird das Ganze sozusagen, also welche Auswirkungen hat das auch? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, hätten die sich auf eine Fahrradschnellstraße geklebt, dann hätte man sicherlich gesagt, die Nötigung ist etwas geringer. Kann man sagen, der Fahrradfahrer kann vielleicht drum rumfahren, weiß ich jetzt nicht, aber also ich glaube, das ist ja auch bewusst von der letzten Generation eingesetzt worden. Man möchte bewusst sozusagen auf die Problematik des Autoverkehrs hinweisen. Und das hat, glaube ich, auch ein Stück weit zu dieser Reaktion geführt, dass man gesagt hat, wenn ihr das wieder macht, dann sperren wir euch halt wieder ein. Und daran zeigt sich eben auch im Grunde genommen, dass auch das erstmalige Einsperren im Grunde unverhältnismäßig ist.
Wo Sie das gerade so ausführlich beschreiben, da fällt mir die Situation ein, der Proteste der Landwirte Anfang des Jahres. Haben Sie den Eindruck, großes Wort jetzt aber, oder vielleicht auch schwierig zu sagen, aber wie ist Ihre Einschätzung, ob da mit gleichem Maß gemessen, mit gleichen Maßstäben gearbeitet wurde? Denn mir sind keine Fälle von Ingewahrsamnahme von Landwirten bekannt.
Nein, also das ist mir auch nicht bekannt. Und in der Tat, der Eindruck, dass da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wurde, der drängt sich auf. Ich kann jetzt die Einzelfälle nicht genau beurteilen. Man muss halt, ich glaube, ein Punkt ist schon, wo auf die Polizei aus meiner Sicht auch zu Recht immer hinweist, ist, das macht halt einen Unterschied, ob eine Versammlung angekündigt ist oder nicht. Wenn sie angekündigt ist, selbst wenn das dann dazu führt, dass die Autobahn irgendwie einen halben Tag lang gesperrt ist, kann man damit irgendwie umgehen. Wenn sie nicht angekündigt wird, ist das eben schwieriger. Das würde ich als Grundsatz so erstmal auch natürlich akzeptieren. Und ich glaube, die meisten Proteste der Landwirte waren angekündigt, aber eben auch nur die meisten, andere nicht. Und natürlich ist es auch richtig, dass die Polizei in einer jeweiligen situationsangemessen handeln muss. Und wenn die Polizei beschließt, gut, hier ist halt jetzt eine unangemeldete Demonstration von Landwirten, die fahren mit ihren Traktoren rum, aber wir kriegen das irgendwie hin, dann soll sie zu Recht mit dem mildesten Mittel reagieren, beispielsweise sagen, bitte demonstriert irgendwo anders, fahrt meinetwegen noch hier rum. Ich kann hier nicht, weder da, wo ich arbeite, noch sonst natürlich im konkreten Fall sagen, das war jetzt immer alles unverhältnismäßig, da dann sozusagen so vorzugehen. Aber wir haben das ja gesehen. Die Polizei hat in allen Fällen die Gefahr der Klima, also Gefahr jetzt im polizeirechtlichen Sinne, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Die sogenannte polizeirechtliche Gefahr, die von den Klimaklebern ausgegangen ist, hat die Polizei in allen Fällen innerhalb von wenigen Minuten, maximal einer Stunde, beseitigt.
Es treffen da ja Grundrechte aufeinander.
Ja.
Einmal das Thema Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dann das Thema Klimaschutz, Schutz von Grundrechten, andererseits das Thema öffentliche Ordnung und Sicherheit. Haben Sie den Eindruck, dass da richtig abgewogen wird und die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt?
Also ich glaube, dass da tatsächlich im Einzelfall nicht richtig abgewogen wurde. Natürlich muss man sagen, die unangemeldete Versammlung, die spontane Versammlung, die steht unter einem etwas schwächeren Schutz als die angemeldete Versammlung, jedenfalls was Artikel 8 des Grundgesetzes angeht. Und das finde ich ist auch richtig. Wir gehen beim Schutz der Versammlungsfreiheit nicht davon aus, dass es Ziele gibt, die irgendwie wichtiger sind als andere. Ja, also man kann nicht sagen, das sind doch Klimaschützer, die müssen doch mehr dürfen als jemand, der, weiß ich nicht, was weiß ich, für verkaufsoffenen Samstag demonstriert oder irgendwie sowas anderes. Das ist sozusagen, glaube ich, auch die Errungenschaft des Rechtsstaats, dass er sagt, es dürfen sich alle versammeln zu jeglichen Zwecken und wir qualifizieren das nicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber in der jeweiligen Verhältnismäßigkeit im Einzelfall, ich war eben auch bei mehrere Aktionen auch beobachtet. Ich meine, wenn man das mal gesehen hat, die Klimakleber gehen ja meistens auf die Straße, wenn es grün für Fußgänger ist und kleben sich dann eben fest. So, und dann können die Autos nicht weiterfahren. Das ist so, wie wenn dann Unfall wäre oder wenn die Ampel ausfallen würde. Mehr passiert ja in dem Moment erstmal nicht. Jetzt klar, natürlich stehen Leute im Stau und kommen nicht zur Arbeit. Und das ist in dem Moment natürlich auch grundrechtsrelevant. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist dann eben eine Frage der Abwägung. Und darauf ist ja auch immer wieder hingewiesen worden, muss man eben sagen, wenn jetzt jemand 20 Minuten im Stau in der Großstadt steht, dann ist das jedenfalls Teil des allgemeinen Lebensrisikos, wenn man mit dem Auto in der Großstadt unterwegs ist.
Sie haben sicher durch Ihre klaren Aussagen, Sie sind in der Süddeutschen zitiert worden, doch exponiert. Haben Sie da erst dadurch erfahren? Sind Sie einer öffentlichen Kritik ausgesetzt worden von Politik, Justiz? Ist da auf Sie zugegangen worden?
Nein, also ich habe da überhaupt gar keine negativen Erfahrungen. Ich meine, sicherlich würde jetzt Herr Herrmann mich nicht für irgendeinen Orden vorschlagen, das möchte ich aber auch gar nicht. Aber ich meine, ich habe das große Privileg, dass ich natürlich als Hochschullehrer und als Beamter aus einer absoluten sicheren, privilegierten Situation heraus agiere und dass man im Zweifelsfall, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, jedenfalls in Deutschland dann allenfalls sagt, naja, so ein Professor, der kann ja viel sagen, das verzeiht man den Leuten. Ich glaube, diejenigen, die sich eingesetzt haben, die aktiv waren, die sind wirklich in Gefahren ausgesetzt gewesen und natürlich auch langzeitigen Folgen. Bewundere das sehr, muss ich ehrlich sagen. Ich habe höchsten Respekt für diesen jungen Leuten. Aber selber, ich habe keinerlei negative Reaktionen erfahren. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet.
Okay. Ein anderer Punkt ist, der mir große Sorge macht, ist das Thema gesellschaftliche Risiken. Ich habe den Eindruck, erlebe das punktuell auch in meinem Umfeld, dass Menschen von unserem Rechtsstaat, von der Demokratie und dem Vertrauen entfremdet werden, wenn sie erleben, dass so unverhältnismäßig gegen Menschen vorgegangen wird, dass sie kriminalisiert werden, dass es zu Übergriffen kommt, jetzt eher durch Betroffene, durch Autofahrer, Autofahrerinnen, aber dass eben doch wirklich so gravierend auf diese Proteste reagiert wird. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich bin kein Soziologe, deswegen kann ich da jetzt keine wissenschaftlich fundierten Ausführungen zu machen. Ich habe schon das Gefühl, dass in der Tat Menschen sich entfremden und eben tatsächlich auch, und zwar an verschiedenen Feldern des politischen Spektrums, dem Rechtsstaat nicht mehr trauen und glauben, das Recht an der einen oder anderen Stelle selbst in die Hand nehmen zu können. Auch Rechtsüberschreitungen einfach damit legitimieren, dass man sagt, das ist nicht meine Meinung oder dass die machen nicht das, was ich will, dass sie machen. Ich glaube, da ist, wie gesagt, ich kann mich dazu jetzt nicht mit Blick auf gesellschaftliche Trends aus, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen das Verständnis für die Wichtigkeit der freiheitlichen Grundrechte, ihrer Ausübung, aber auch die damit einhergehende Verantwortung. Die haben wir gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ein bisschen verloren, kommt ja manchmal vor. Das sieht man zum Beispiel auch im Bereich von Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland nicht in Gefahr, jedenfalls nicht von staatlicher Seite aus. Aber die Leute glauben halt, wenn sie allen möglichen Unsinn erzählen und andere beleidigen dürfen im Netz, dass das sozusagen alles geschützt sein muss und sind dann ganz überrascht, wenn der Staat doch mal tätig wird oder umgekehrt andere fragen sich zu Recht, warum eben sowas überhaupt möglich ist, also warum solche Hetze im Netz möglich ist. Oder ein anderes Stichwort vielleicht, wird Sie vielleicht jetzt überraschen, wenn ich das sage, aber mich haben die massiven Grundrechtsbeeinträchtigungen, die wir während der Corona-Zeit erlebt haben, sehr besorgt. Ich halte auch nach wie vor vieles von dem, was da passiert ist, für rechtswidrig und bin auch nicht zufrieden, wie unsere Gerichte das aufgearbeitet haben. Ich glaube, da ist uns auch einiges verloren gegangen an dem Verständnis, wie wertvoll Freiheitsgrundrechte sind und dass die immer wieder neu erkämpft werden müssen und eben nicht selbstverständlich sind.
Ja, das wäre ja noch ein anderes ganz spannendes Thema. Da würde ich gerne mit Ihnen drüber reden. Leider heute nicht.
Nee.
Ich habe noch mal eine Frage, die aber wieder zurück in ihr Fachgebiet führt. Es sind ja noch weitere Prozesse anhängig, die noch dauern werden. Sie haben es ja schon angedeutet. Was meinen Sie, wie sich das bayerische PAG in den nächsten Jahren entwickeln wird, jetzt ganz konkret in Bezug auf Gewahrsam? Haben Sie die Hoffnung, dass es da doch noch einschränkendere Urteile also geben wird? Das ist nochmal eine Novelle in den nächsten, naja, es ist so eine Glaskugel-Diskussion, aber in den nächsten 3-5 Jahren geben wird? Oder glauben Sie, dass die auch durch die bayerische Staatsregierung bewirkt, weiterhin diesen Kurs beibehalten werden?
Also ich glaube, dass sich in Bayern jedenfalls in der nächsten Zeit politisch, also auch von Seiten des Gesetzgebers, relativ wenig ändern wird. Was ich hoffe, ist, dass die Rechtsprechung etwas stärker ihre Stimme erhebt. Und das ist mit auch der Grund, warum wir an unseren Verfahren festhalten, auch wenn wir glauben, dass der Verfassungsgerichtshof uns nicht in Gänze Recht geben wird. Aber es ist eben wichtig, wenn zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, diese Norm ist problematisch, muss deswegen so und so ausgelegt werden. Beispielsweise Straftaten kann nur heißen sehr, sehr schwere Straftaten. Damit wäre viel gewonnen. Also das kann der Verfassungsgerichtshof machen. Das kann übrigens auch das Bundesverfassungsgericht machen. Auch da denke ich, da sind auch noch Verfahren anhängig. Da wartet man, glaube ich, im Moment so ein bisschen auch auf die Verfahren, die in München abgewickelt werden. Aber das ist meine Hoffnung, dass da sowohl die Obergerichte, aber vielleicht irgendwann auch die Instanzgerichte anfangen zu sagen, wir müssen diese Normen einfach enger auslegen.
Herr Krajewski, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Gewahrsam, Präventivgewahrsam oder Präventivhaft? Alles drei meint Freiheitsentzug, der in Bayern gemäß PAG bis zu 2 Monate dauern kann. Wie wir im Gespräch mit Professor Krajewski gehört haben, passieren Verhängungen und Verlängerungen in einem intransparenten Verfahren. Beispielsweise sind Zahlen zur Anzahl der Inhaftierungen zu erhalten, aber nicht zur Dauer. Aber auch international fällt Bayern mit seinen umstrittenen Freiheitsentziehungen auf. Im März 2024 berichtet die SZ. Der Sonderberichterstatter für Umweltschützer kritisiert staatliche Repressionen in mehreren Ländern. Auch der Freistaat wird als Negativbeispiel genannt, weil die Polizei, Zitat, die Ausübung des Demonstrationsrechts behindert. Es geht um den Präventivgewahrsam gegen Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die in den Jahren 2022 und 2023 regelmäßig Straßen blockiert haben, um für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren. Die damaligen Klebeproteste erregten große Aufmerksamkeit und wurden vor allem von konservativen Politikern harsch bekämpft. In der CSU verglichen führende Köpfe die letzte Generation mit der Terrororganisation RAF. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft spürt dem Verdacht nach, bei der Gruppe handelt es sich um eine sogenannte kriminelle Vereinigung. Für mich ist das eine schlimme Kriminalisierung eines berechtigten Protestes. So verlieren wir als Rechtsstaat viele, viele junge Menschen, die sich für ihre und unsere Zukunft einsetzen. Weiter heißt es in der SZ, dass sie regelmäßig gegen viele friedliche Klimaaktivisten zur Anwendung kam, kritisiert der UN-Sonderberichterstatter Forst in deutlichen Worten. Indem sie, Zitat, Umweltaktivismus als mögliche Terrorbedrohung einstufen, die Meinungsfreiheit beschränken und bestimmte Protestformen sowie Demonstranten kriminalisieren, tragen solche legislativen und politischen Entscheidungen dazu bei, dass der zivile Raum schrumpft und die Vitalität demokratischer Gesellschaften ernsthaft gefährdet wird. Und damit meint er uns, wir hier in Deutschland, wir in Bayern. Der UN-Menschenrechtler sieht, wie ich finde, zu Recht eine Bedrohung der Menschenrechte und der Demokratie. Wie reagiert unser Innenminister Joachim Herrmann darauf? Dem Bayerischen Rundfunk gegenüber weist er die Kritik des UN-Sonderberichterstatters Michel Forst am Umgang des Freistaats mit Umweltaktivistinnen als, Zitat, abwegig zurück. Er sagt, in Bayern werde die Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit geschützt. Wahrscheinlich hat er da eher an die sogenannten Bauernproteste gedacht, bei denen nicht bekannt wurde, dass jemand in Gewahrsam genommen wurde. Ganz im Gegenteil, Hubert Aiwanger versucht, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, um etwas von dem vermeintlichen Glanz dieser Proteste abzubekommen. Zweierlei Maß? Wem das sauer aufstößt, liegt vermutlich nicht falsch. Soweit meine Einschätzung dieses Themas. Aber ich habe hier eine Expertin, Frau Angelika Kasper. Frau Kasper, wie bewertet Amnesty International die UN-Kritik und die Reaktion unseres Innenministers?
Ja, wir haben ja schon gehört, dass die Einführung des Präventivgewahrsams der Verhinderung von terroristischen Anschlägen dienen sollte. Und wenn nun Aktivistinnen, die das Erreichen der Pariser Klimaziele einfordern, die Freiheit für bis zu einem Monat oder vielleicht sogar 2 Monate entzogen wird, stellt es einen tiefen Einschnitt in ihre Menschenrechte dar. Das sieht der Minister offenbar nicht. Wir sind hier mit dem UN-Berichterstatter ganz einig. Wir sind der Meinung, dass die Ingewahrsamnahme von Klimaaktivistinnen, die sich auf der Straße festkleben, eine unverhältnismäßige Reaktion ist. Und dass die Verhältnismäßigkeit ist doch der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Und das ist ein Thema, das der Minister nicht aufgreift, um das er sich schlicht und ergreifend drückt. Und wir sind der Meinung, das ist eigentlich ein Mittel, das letztendlich ein protestfeindliches Klima schaffen soll.
Ja, wir haben die UN jetzt schon angesprochen. Wir sind offensichtlich mit neben anderen Staaten da schon aufgefallen, was ich schon sehr tragisch finde. Gibt es noch weitere Stellungnahmen der UN zu dem Thema?
Es gibt die, die ich schon erwähnt hatte, von Clément Wuhl und die des UN-Menschenrechtsausschusses, der eben ganz klar sagt, dass eine Störung des Auto- und Fußgängerverkehrs keine Gewalt darstellt, also ein friedlicher Protest ist und damit gedeckt wird von dem Recht auf Versammlungsfreiheit.
In der heutigen Sendung mussten wir feststellen, dass die Präventivhaft nicht nur zur kurzfristigen Inhaftierung von Gewalttätern genutzt wird, Menschen, die beispielsweise innerfamiliäre Gewalt ausüben. Auffällig ist, dass dieses Instrument sehr intensiv gegen Protestierende der letzten Generation genutzt wurde. Dutzende DemonstrantInnen wurden wochenlang weggesperrt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass damit die unliebsame Nutzung von Grundrechten wie Demonstrationsfreiheit und auch die Blockade von Straßen im Vorfeld unterbunden werden soll. Im Studio bei mir ist Frau Angelika Kasper von Amnesty International. Frau Kasper, wie beeinflussen solche Maßnahmen das Vertrauen in den Rechtsstaat?
Ja, wie schon gesagt, verlieren, glaube ich, viele junge Leute das Vertrauen in den Rechtsstaat, die betroffen sind und vielleicht auch andere. Und es kann auch dazu führen, dass es Menschen animiert, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und zwar diejenigen, die Rechtsstaat und Menschenrechte nicht schätzen und die sich eine Erosion zu Nutzen machen. Und es kann zu Resignation und Rückzug ziehen. Und das ist wirklich das Letzte, was wir brauchen können. Denken wir an Black Lives Matters, Me Too, Fridays for Future. All diese aktuellen Bewegungen sind notwendig für die Durchsetzung von Menschenrechten. Getreu dem Motto, die Menschen sind nicht gleich, aber sie haben die gleichen Rechte. Ohne solche Bewegungen würde sich, glaube ich, nichts bewegen oder nur sehr langsam. Das heißt, wir brauchen sie. Und ein Mittel wie der Präventivgewahrsam, wie in Bayern gegen friedlich Protestierende anwendet, können wir so nicht akzeptieren.
Ja, das kann ich gleich unterschreiben. Wo wir bei den Themen sind, was wir nicht akzeptieren können, welche aktuellen Themen beschäftigen Amnesty International aktuell?
Aktuell haben wir tatsächlich eine internationale Kampagne, die heißt Protect the Protest, also schützt den Protest, weil wir wirklich international beobachten, dass sich die zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräume verengen. Und das beobachtet nicht nur Amnesty International, das beobachten viele NGOs. Und bei dieser Kampagne arbeiten wir schwerpunktsmäßig dann auch zu einzelnen Ländern. Das wäre einmal Iran oder auch Russland. Und was kann man tun? Was kann jeder Einzelne tun? Auf unserer Seite amnesty.de kann man zum Beispiel Briefe unterschreiben mit wenigen Klicks, die sich einsetzen für in Iran inhaftierte Menschen, die eben auch ihr Recht auf friedlichen Protest und eine andere Meinung genutzt haben und die dafür wirklich leiden müssen, gefoltert werden, ihr Leben verlieren, ihre Freiheit verlieren.
Schauen wir nochmal zurück auf Bayern. Hier in unserer Sendung haben wir festgestellt, die Kritik am sogenannten Gewahrsam nach bayerischem PAG reißt nicht ab. Der Juraprofessor Kraweski urteilt, wie wir schon gehört haben, 30 Tage Präventivgewahrsam sind immer unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. So gegen Menschen vorzugehen, die friedlich für verfassungsrechtlich gebotenen Klimaschutz protestieren, sei völlig absurd und mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Der UN-Sonderberichterstatter Michael Forst sieht eine Bedrohung der Menschenrechte und der Demokratie. Und das sagt er nicht über irgendeinen Staat irgendwo in der Welt, das sagt er über uns hier in Deutschland. Währenddessen der bayerische Staat, vertreten durch seinen Innenminister Herrmann, dies alles nicht nachvollziehen kann und für abwegig hält. Inzwischen gibt es auch Gerichtsurteile zum PAG, die nicht optimistisch stimmen, die gerade die letzte Regelung mit 2x4 Wochen für verhältnismäßig halten. Von Seiten der Politik ist in der aktuellen Konstellation keine Änderung zu erwarten. Die bayerische Justiz unterstützt bisher diese Haltung. Frau Kasper, was bleibt an Optionen übrig?
An Option bleibt dranbleiben, 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 nicht aufgeben. Die Dinge ändern sich und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber wir bleiben auch dran mit einer neuen Kampagne in Deutschland, die heißt Menschenrechtsruck. Und da geht es eben darum, dass wir viel Hass, reale Gewalt erleben in den sozialen Medien. Und die Menschen in Deutschland vielleicht zunehmend Angst bekommen, sich zu engagieren. Und wir halten einfach dagegen. Wir engagieren uns und wir bieten auch allen Menschen an, sich mit uns zusammen zu engagieren.
Das nehme ich gerne als Schlusswort und komme langsam zum Ende der Sendung. Verantwortlich für die Sendung ist Maike Große-Hering, der sich für eure Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meiner Studiogästin Angelika Kasper und bei Herrn Professor Krajewski. Wie immer bedanke ich mich bei dem Sendetechniker, diesmal ist es der Günther. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr natürlich wie immer auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, ich freue mich über jede Anregung. Gerade hört ihr Hirondell von Popov, CC, Lizenz BY SA 3.0.